Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Marta, schön, dich zu sehen. Und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich, dass wir heute wieder über ein spannendes Thema sprechen werden miteinander. Und zwar geht es um Selbstkontrolle versus Selbstregulation, also um die Unterschiede. Und dann werden wir auch ein bisschen schauen, was das mit Resilienz zu tun haben könnte. Genau, aber wie immer gilt Regulation first. Magst du wieder eine Regulationsübung für uns anleiten, Kathi?
Ja, natürlich, sehr gerne. Dafür bin ich ja da. Also, mach's dir bequem und kannst schauen, ob du deine Füße auf den Boden stellen magst. Aber vielleicht sitzt du auch im Schneidersitz oder liegst oder was auch immer, ist auch völlig in Ordnung. Und dann möchte ich dich einladen, einmal alles anzuspannen, was du anspannen kannst, also deine Fäuste, vielleicht auch deine Zehen einrollst, deine Pobacken anspannst, überall. Und ich merke, wenn ich mich anspanne, dann höre ich auch automatisch auf zu atmen. Und dass du dann schaust, wann für dich der Moment ist, um alles wieder loszulassen. Genau. Und dann lade ich dich ein, einmal mit dir einzuchecken und zu fühlen, was du jetzt gerade wahrnimmst. Wie nimmst du deinen Körper jetzt gerade wahr? Und dann können wir das Ganze noch einmal machen. Du kannst noch einmal alles anspannen, die Hände zu Fäusten ballen, die Füße anspannen, die Beine, den Beckenboden, die Pobacken, den ganzen Oberkörper, alles irgendwie zusammenpressen und alles festhalten. Und schauen, wie lange geht's. Und du kannst jederzeit loslassen. Und dann spür gerne noch einmal in dich hinein. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei mir zumindest war es so, beim Loslassen habe ich die ganze Luft rausgeatmet. Und danach kam aber eigentlich erst ein tiefer Atemzug. Der kam so ganz automatisch, ganz autonom. Und auch im Nachhinein kamen noch mal ein, zwei autonome, tiefere Atemzüge. Wie war es für dich, Marta?
Ja, bei mir war das auch so, dass erst auf jeden Fall der Atem raus wollte und dann automatisch so ein ganz tiefes Einatmen kam. Ich habe gemerkt, mein Körper braucht dann nach der Spannung auch richtig so dieses noch mal tief atmen, um das so richtig ganz auch lösen zu können.
Ja.
Was ist denn, also wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Regulationsübungen gehabt hier zu Beginn der Folgen und nicht jede Regulationsübung passt ja in jeder Situation ideal. Was wäre denn eine Situation, wo du sagen würdest, das wäre super da, diese Übung zu machen?
Also ich glaube immer dann, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo auch drin stecken geblieben zu sein. Also ich weiß nicht, vielleicht bevor wir definieren, was ist denn überhaupt Selbstkontrolle, erzähle ich vielleicht wirklich erstmal ein Beispiel aus meinem eigenen Elternsein, aus meinem Mama-Sein. Ich war mal irgendwann mit meinen Kindern an einem Ort, der uns zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr vertraut war. Und die waren auch noch ziemlich klein. Ich war alleine mit denen dort und es war abends. Wir sind im Dunkeln dort angekommen. Alle waren müde und dann sind wir dort ins Bad, Zähne putzen. Und dann hat sich ein Kind auf so einen Hocker gestellt. Und ja, wie das dann manchmal so ist, kippt dieser Hocker halt um mit Kind. Und das Kind dutscht mit dem Kopf irgendwo an und schreit. Und es ist eigentlich so dieser Zeitpunkt des Abends, weißt du, wo, okay, jetzt nur noch alle schnell ins Bett, weil einfach keine Ressourcen mehr da sind. Und dann kommt sowas. An einem Ort, ne, ich hatte nicht die Telefonnummer von, es war irgendwo auf dem Land, ich hatte nicht die Telefonnummer von einer Ärztin oder einem Arzt vor Ort. Das nächste Krankenhaus war mindestens 30 Kilometer weiter weg, so, was ich auch nicht kannte. Und wo ich von einem Moment auf den anderen bin ich in so einen Funktionsmodus geswitcht. Also ich habe einfach funktioniert und da war absolute Selbstkontrolle. Also all das, was in mir war, natürlich habe ich mir total Sorgen um mein Kind gemacht. Ich war selber so ein bisschen panisch wahrscheinlich, aber in dem Augenblick hat sich da was wie so drüber, so was Funktionales. Okay, ich muss Ruhe ausstrahlen, mein Kind versorgen, für mein Kind da sein. Was hat es für Anzeichen von Benommenheit? Blutet irgendwas? Erste-Hilfe-Geschichten? Wo finde ich eine Telefonnummer von der Ärztin irgendwie raus für den Notfall? Was mache ich? Fahre ich los? Bleibe ich zu Hause? Also in meinem Kopf war, und es war so klar in meinem Kopf, ich habe ganz klare Gedanken in dem Augenblick gehabt, habe meinen Kindern Sicherheit vermittelt. Und wir haben uns dann, also ich habe dann mit Freunden telefoniert und habe dann auch eine Telefonnummer von der Ärztin im Dorf gehabt, die ich zur Not hätte anrufen können, und habe mich dann aber in Absprache auch mit denen, mit denen ich gesprochen habe, dafür entschieden, okay, wir bleiben hier und ich beobachte mein Kind. Und natürlich habe ich total schlecht geschlafen. Ja, mein Kind hat super gut geschlafen, aber es durfte ja auch nicht zu tief schlafen. Ja, es sollte ja auch nicht in irgendwie einen Bewusstlosigkeitszustand oder ne Gehirnerschütterung, was auch immer, Horrorszenarien alle in meinem Kopf dann schon auch vorhanden waren. Also ich habe unglaublich schlecht geschlafen, weil ich einfach immer einen Fokus, ne, wie geht's meinem Kind, wie geht's meinem Kind? Und all das, was in mir war, habe ich kontrolliert. Ich habe ne, es war ein riesen Kraftaufwand. Diese Sorge, die ich hatte, die Überforderung einfach auch alleine mit zwei Kindern an einem noch nicht so vertrauten Ort zu sein. Ja, das habe ich alles kontrolliert. Das habe ich unter Selbstkontrolle gehalten. Und dann wachten beide Kinder am nächsten Morgen auf und es war alles wieder gut. Also ja, es waren überhaupt keine Anzeichen von irgendwie Kopfschmerzen. Er hatte eine Beule. Und als ich so genügend Signale von Sicherheit dann dort wieder bekommen habe, dann bin ich zusammengebrochen. Ja, also dann hat mein System angefangen, sich zu regulieren. Und in so einer Situation, in diesem, wenn wir da aber nicht so ganz, also wenn wir merken, okay, die Selbstkontrolle ist nicht mehr angemessen, ne? Also in dem Augenblick war Selbstkontrolle absolut angemessen. Ja, meine eigene Panik hätte mich da überhaupt nicht weitergebracht. Das war absolut angemessen, dass mein Körper so reagiert hat. Und dann gab es aber eben diesen Punkt, wo genügend Signale von Sicherheit wieder da waren. Und mein Nervensystem hat das alleine geschafft, dann von der Selbstkontrolle in die Selbstregulation zu gelangen. Aber wenn man da diesen Punkt, wenn das Nervensystem nicht alleine schafft, dann kann so eine Übung wie gerade zum Beispiel total hilfreich sein. Also ne, wenn man eh schon in dieser Selbstkontrolle ist und in der Selbstkontrolle hat man im Grunde alles angespannt auf bestimmten Ebenen. Und wenn man das ganz bewusst macht und verstärkt vielleicht sogar noch und das dann ganz bewusst loslässt, dann lassen auch Teile los, die vorher festgehalten haben. Und dann kommen eben diese tiefen Atemzüge. Dann kann die Selbstregulation tatsächlich einfach wieder einsetzen. Also in solchen Situationen können auch die SOS-Übungen hilfreich sein, ne, um dem Nervensystem so einen kleinen Stups zur Selbstregulation zu geben oder auch andere Regulationsübungen oder sich im Raum orientieren, oder ein kurzer Moment von Koregulation. Ne, kann dem Nervensystem an der Stelle einen kleinen Stups geben, um aus der Selbstkontrolle heraus wieder in die Selbstregulation reinzukommen.
Ja, das also kann ich mir gerade total gut vorstellen, dass eben, wenn das Loslassen von selbst nicht geht, weil es manchmal einfach der Schreck irgendwo zu tief sitzt und die Sicherheit noch gar nicht ankommt, dass es dann wirklich hilfreich sein kann, da so ein bisschen nochmal einen leichten Schubs in die Richtung zu haben oder eben so eine Einladung auch auf einer körperlichen Ebene, dieses Loslassen zu üben. Ich glaube, ein bisschen hat jetzt dein Beispiel schon vermittelt, was Selbstkontrolle im Gegensatz zu Selbstregulation ist, aber magst du das vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen konkreter definieren, was das ausmacht?
Also das war jetzt vielleicht auch ein Beispiel, wo diese Selbstkontrolle so ein autonomes Verhalten war. Es war ja, ist ja im Grunde auch ein, wie so ein Überlebensimpuls des Funktionierens, was sich über meinen Nervensystemzustand drüber gesetzt hat. Ja, also ich bin mir sicher, dass mein Nervensystem Signale von Sicherheit an meine Kinder auch ausgestrahlt hat, denn die sind da relativ gut, also sie haben nicht meine Panik, die ich innerlich sicherlich hatte, haben die nicht gefühlt. Das war wie so eine Schicht nochmal oben drüber. Und es ist eine Variante von Selbstkontrolle. Aber es gibt natürlich auch diese Selbstkontrolle, was weiß ich, angenommen, ich wäre jetzt total wütend auf dich, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man auf Martha wütend sein könnte.
Oh, durchaus.
Aber angenommen, ich wäre total wütend auf dich und wir sitzen aber jetzt hier in dieser Podcast-Folge und ich kann hier das einfach nicht bringen, dieser Wut hier Raum zu geben. Ja, und dann reiße ich mich halt zusammen, lächle und sage vielleicht, Martha, es ist alles gut. Muss ich schon direkt lachen, wenn ich das erzähle, weil ich bin da nicht mehr so geübt drin, weil ich das, früher habe ich das, glaube ich, viel, viel häufiger gehabt. Aber es ist auch nicht angemessen, jetzt hier rumzuwüten. Und ich habe diese Wut aber noch in mir drin. Also das heißt, ich habe einen inneren Alarm und verhalte mich aber so, als hätte ich diesen inneren Alarm nicht. Als wäre ich in einem anderen Zustand. Aber ich bin einfach gar nicht in einem anderen Zustand. Ja, und am ehesten kann man diesen Unterschied zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation wahrscheinlich beschreiben mit, bei Selbstregulation geht der Alarm dann einfach auch wieder runter, bei Selbstkontrolle eben nicht. Ja, dann, das mag nach außen hin vielleicht ganz ähnlich aussehen, aber der Innenzustand ist einfach ein total anderer.
Das heißt eigentlich, bei Selbstkontrolle ist es so, dass die Emotionen und was auch immer im Inneren los ist, weil es betrifft ja jetzt nicht nur Wut, es ist ja das Gleiche mit Angst, mit Traurigkeit, mit allen möglichen Bedürfnissen, die ich gerade habe und für die ich das Gefühl habe, es gibt keinen Raum oder ich kann dem gerade nicht nachgehen, die halte ich quasi. Und da ist jetzt noch das Thema bewusst oder auch unbewusst, oder? Also das kann auch ganz ein bisschen ein Selbstläufer werden.
Ja, absolut. Also wenn du dir vorstellst, da ist ein Kind, das fällt irgendwie hin und weint und wird dann regelmäßig angeraunzt. Jetzt, heul doch nicht herum, sei nicht so eine Heulsuse. Jungs, wein doch nicht. Jetzt stell dich mal nicht so an. Was auch immer man da für bescheuerte Sprüche irgendwie für abbekommen kann. Die ja tatsächlich auch immer noch geschehen. Und dann das Nervensystem, das fährt quasi hoch, es aktiviert, der Sympathikus ist vielleicht da. Und dann kommt aber, hör auf damit. Das heißt, man stoppt in dieser Bewegung. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses natürliche Runterkommen davon, sondern man hält wirklich quasi die Luft an und die Aktivierung, die gerade da ist, die sich eigentlich gerne regulieren würde, indem man halt weint, also weinen hilft ja, sich zu regulieren bei Schmerz zum Beispiel, diese Aktivierung kann einfach gar nicht wieder automatisch oder autonom runtergehen. Die Selbstregulation wird unterbrochen. Und stattdessen erfüllt man ein Verhalten, was von einem erwartet wird, damit es nicht noch schlimmer gemacht wird. Ja, also man hört eben auf zu weinen und man sieht es dann vielleicht noch so ein bisschen, als ganz oft mit Atemanhalten verbunden. Und dann, alles in Ordnung, nee, tut auch gar nicht weh. Und es tut aber eben doch weh. Und man zeigt es einfach nicht mehr.
Ja, und was ich mir vorstellen kann, ist, dass einfach dann, wenn man das einfach in mehreren Situationen erlebt, gerade in der Phase als Kind, wo man eben lernt, sich selbst zu regulieren und man vielleicht einfach Bezugspersonen hat, die sich selbst nicht so gut regulieren können und ihren Alltag auch sehr viel über Selbstkontrolle streiten, dass dann einfach auch der Weg der Selbstkontrolle sehr automatisch irgendwie passiert und es nicht mehr meine bewusste Entscheidung ist, ich halte das zurück,
Ja.
sondern dass ich mitunter einfach gar nicht mehr spüre, da wäre noch was anderes oder, oh, eigentlich geht es mir eigentlich gerade vielleicht gar nicht so gut. So.
Ja. Ja, es sind auch wieder die neuronalen Bahnen, die da geprägt werden, ne? Also ich meine, man ist ja meistens länger als 3 Tage irgendwie Kind bei den gleichen
Im
Erwachsenenbezugspersonen
Normalfall.
im Normalfall. Das heißt, man hat, also wenn das mal passiert, ne? Gar kein Ding. Da reden wir gar nicht drüber. Es geht darum, dass das in meinem Buch schreibe ich über Wetter und Klima. Ja, wenn das das Klima so ist, reiß dich zusammen. Ja, mach nicht so einen Aufstand hier, stell dich nicht so an, sei nicht so ein Weichei oder whatever. Wenn das das Klima ist, dann hört das Kind das ja häufiger als 3 Mal, sondern dann hört es in seinem Leben vielleicht in 18 Jahren oder 20 Jahren oder wie auch lange auch immer es in dem Wirkungsfeld der primären Bezugspersonen ist, hört es das 10.000 Mal. Und das sind die neuronalen Pfade, die dann einfach etabliert sind.
Ja, die ja auch unter einem gewissen Stress etabliert werden, eben wenn meine Bezugsperson negativ reagiert, wenn ich mich anders verhalte.
Ja, ganz genau. Also, das Kind lernt dann, welches Verhalten brauche ich, um mich hier sicher zu fühlen, um auch es meinen primären Bezugspersonen recht zu machen, damit die mich versorgen. Ja, damit die Bindung nicht gefährdet wird. Also Kinder, die gehen ja immer, stellen immer erstmal sich in Frage, bevor sie ihre primären Bezugspersonen in Frage stellen. Okay, nee, dann muss mein Gefühl ja falsch sein. Also schlucke ich das runter. Und das lernen die dann und dann, ne, eventuell sehr, sehr häufig und dann wird das ein ganz gangbarer neuronaler Pfad. Und es gibt eben vielleicht dann gar nicht diesen neuronalen Pfad, dass man weinen kann, wenn es weh tut.
Ja, ah, das macht gerade auch so richtig Mitgefühl in mir aus, weil, also ich glaube auch einfach, weil mir das gerade selber ein total nahes Thema ist. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, sehr, sehr viel einfach über Selbstkontrolle versucht, weil ich einfach gar keine anderen Strategien zur Verfügung hatte und habe noch so sehr präsent einfach auch, wie anstrengend das ist, das immer wieder
Ja,
drinnen zu
absolut.
halten und ja, aber selber oft gar nicht zu wissen, ach, wieso bin ich eigentlich so erschöpft, während ich einfach auf einer unbewussten Ebene so viele Dinge halten muss.
Ja, und wir haben ja auch schon über den Unterwerfungsimpuls zwischendurch mal gesprochen. Und der Unterwerfungsimpuls ist ja auch ganz viel Selbstkontrolle. Ja, also da werden ja auch die Gefühle, die da drunter liegen, vielleicht von Wut oder ja, hey, hör auf, mich so anzuschreien. Das wird ja zurückgehalten und es wird das Lächeln aufgesetzt und das Beschwichtigen kommt, wird hervorgeholt. Das ist auch Selbstkontrolle, weil das, was da drunter liegt, eben nicht zum Vorschein kommen darf. Das heißt, wir kontrollieren da einen Teil in uns und es erfordert auch einen ganz großen Teil an Resilienz. Also es braucht ja diese Kraft, von der du gerade ja auch schon gesprochen hast, um das überhaupt zurückhalten zu können. Düdüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Der SOS-Anwendungskurs. Regulation kleiner und großer Gefühle. Ein Kurs darüber, wie die SOS-Übungen in Familie, Kita und Schule eingeführt werden können und wie sie an unterschiedliche Situationen angepasst werden. Und ich frage mich, was es im Alltag verändern könnte, die SOS-Übungen flexibel einsetzen und abwandeln zu können. Außerdem geht es darum, wann welches Schmetterlingsbuch gut unterstützt, weil nicht nur dein Nervensystem Sicherheit liebt, auch das deiner Kinder. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Düdüm, Ende der Werbung. Und das ist richtig anstrengend. Und das schafft man tatsächlich aber nur, Also die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und viel Selbstkontrolle ausüben mussten, um zu überleben, sei es jetzt im Unterwerfungsimpuls oder wie auch immer, ja, ist total egal. Die fühlen sich ganz oft, so wie du es auch gerade gesagt hast, total erschöpft und fühlen sich kraftlos. Und dann versuche ich denen immer zu vermitteln, hey, du, es gibt so ein schönes Bild, was mal irgendwann in irgendeiner Therapiestunde entstanden ist, von so einem Kühlschrank. Mhm. Ja, und in diesem Kühlschrank, wenn du dir vorstellst, da ist Wasser drin. Und das drückt so richtig schön gegen diese Kühlschranktür. Mhm. Und wenn du dich nicht dagegen stellst, ploppt es einfach aus auf die Tür und alles Wasser fließt raus. Mhm. Ja, das ist meistens etwas, was alle Menschen versuchen zu vermeiden, von diesen Gefühlen überschwemmt zu werden. Das heißt, sie stellen sich vielleicht mit dem Rücken gegen diese Kühlschranktür und halten die zu. Ja, während das Wasser die ganze Zeit von hinten drückt. Drück, 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 drück. Und du kontrollierst, dass diese Kühlschranktür zu bleibt. Und gleichzeitig wird von dir vorne erwartet, ne, mach den Haushalt, versorg die Kinder. Oder wenn es ein Kind ist, geh zur Schule, mach deine Hausaufgaben, bring gleichzeitig den Müll runter, versorg die Katzen. Funktionier. Mhm. Während gleichzeitig die ganze Zeit hinten dieser Kühlschrank drückt. Und du darfst dich dort nicht wegbewegen. Ja, sobald du einen Schritt dort wegmachst, knallt dir das alles um die Ohren sozusagen. Das heißt, da ist eine Dramatik drin, da ist eine Not drin, diese Kühlschranktür zuhalten zu müssen. Also wenn dieser Kühlschrank einfach zu voll ist, weil er zu viel aufgelaufen ist, ne, dann spricht das schon dafür, dass es auch so ein neuronaler Pfad ist, der schon öfters gegangen wurde. Das ist total anstrengend. Und nicht, weil die Person schwach ist. Also es ist halt total anstrengend, diese Tür zuzuhalten. Also wenn du die ganze Zeit gegen den Druck, nehmen wir jetzt mal irgendeine Zahl von 1000 Litern Wasser ankämpfst. Ja, das sind 1000 Kilo. Und du schaffst es, 1000 Kilo zurückzudrücken. Da ist man ja stark.
Total.
Und gleichzeitig bleibt keine Energie mehr über, um den Müll runterzubringen. Mhm. Und man fühlt sich total schwach, weil man noch nicht mal den Müll runterbringen kann.
Ja, ja, total. Also ich kenne das mit so einem Bild von einem Wasserball, den man die ganze Zeit versucht, unter Wasser zu drücken. Aber das Bild mit dem Kühlschrank hat nochmal eine andere Dramatik und vor allem zeigt es auch dieses, oh je, da kommt irgendwie so ein richtiger Schwall eventuell über mich, wenn ich da mal loslasse. Und ja, das will man ja einfach schon alleine gewohnheitsmäßig vermeiden, auch wenn es jetzt vielleicht sicher wäre dafür. Und einfach eben auch dieses Gefühl von, ich brauche 95% meiner Energie im Alltag einfach nur, um das hier irgendwie drinnen zu halten. Und mit den restlichen 5% oder vielleicht, sagen wir, das sind 10%, die ich übrig habe, kann ich den Alltag gestalten. Und das ist einfach mega anstrengend.
Genau, und das hat aber eben, da braucht es diese Resilienz und diese Kraft. Mhm. Das heißt, wenn das nicht da ist, dann sind wir eher im Kollapsbereich. Mhm. Ja, dann springt die Kühlschranktür auf und man versucht sich so irgendwie hinzulegen, dass das Wasser einen möglichst wenig nass macht oder man einfach nicht ertrinkt. Dann ist man im Kollapsbereich.
Der kommt ja auch im Normalfall irgendwann, wenn einfach die Energie aus ist, oder?
Ganz genau. Also wenn man zu lange diese Kühlschranktür zuhalten muss und man es eben nicht 15 Jahre am Stück schafft, 1000 Liter Wasser von sich fernzuhalten. Ja, das ist auch immer, also ich versuche meinen KlientInnen dann immer zu vermitteln, sie sind absolut kraftvoll. Mhm. Ja, also wenn die sich mal vorstellen, sie hätten diesen Kühlschrank nicht, wofür sie diese Kraft alles, also die würden ja einen Müllbeutel runterbringen, die könnten ja 1000 Müllbeutel gleichzeitig runterbringen. Aber das ist halt so eine Kraft, die so unsichtbar gebunden ist. Die sieht man halt nach außen nicht. Und deswegen ist es so fies.
Ja, total. Also ich finde das richtig schön, auch dieses Bild. Und also merke richtig auch meine Resonanz darauf, was das ja für ein anderes Gefühl ist, so auf sich zu schauen, als einfach sich nur zu denken, oh, ich kriege meinen Alltag nicht hin und alles ist so anstrengend, ich bin so müde. So. Ja. Und einfach dieses Bild zu haben von, ja, ich halte hier auch einfach eine ganze Menge alten Scheiß hier, so, ja, damit mir der jetzt nicht um die Ohren fliegt, weil ich noch keine Idee habe, was ich damit jetzt machen soll. Und Das ist aber natürlich trotz allem, was das jetzt als Dauerzustand nicht so ganz wünschenswert ist.
Nee.
Von daher jetzt natürlich so auch die Frage an dich, was so Ideen sind, wenn jetzt jemand das hört und sich denkt, da fühle ich mich angesprochen. Ich glaube, mit dem habe ich eventuell auch ein Thema. Und also ich glaube, wir sind einfach auch gesellschaftlich sehr viel besser darauf gedrillt, Sachen zu halten und nicht zuzulassen, als wirklich berührbar zu sein und Dinge nicht zu schaffen. Also ich finde, da setzt sich schon auch zusätzlich zu den persönlichen Dingen ein bisschen was Gesellschaftliches durch.
Absolut, was dann so ein Teufelskreis ist, ne? Also von uns wird erwartet, dass wir funktionieren und genügend Müllbeutel runterbringen und keine Ahnung, also um das mal bildlich als Bild zu benutzen. Und dadurch erhöht sich der Druck im Kühlschrank, den man aber nicht sieht, der nicht anerkannt wird auch in der Gesellschaft. Und das ist natürlich ein total fataler Teufelskreis. Und was wir meistens in der Therapie dann machen, weil diese Vorstellung, diese Kühlschranktüren spaltweit zu öffnen, geht meistens gar nicht. Denn diese Sorge, sobald ich den Spalt aufmache, dann fliegt mir das Ganze um die Ohren. Und dann werde ich von diesen Gefühlen überschwemmt. Und dann arbeite ich manchmal also auch wirklich weiter mit diesem Bild. Also ich arbeite mit manchen KlientInnen sehr viel in so einer Bildwelt. Also ne, wer die somatische Achtsamkeit kennt, da gibt es ja auch das Blütenblatt der Sinneseindrücke. Und da gehören die inneren Bilder auch mit dazu. Und da können wir super mit arbeiten. Und ne, dieses Bild des Kühlschranks, es ist auch ein Bild. Und dieses Bild bringt etwas zum Vorschein, was in uns ist. Es ist auch ein Ausdrucksmittel. Und wenn wir dieses Bild verändern, dann verändert sich oft auch etwas in uns. Das heißt, wenn wir uns dieses Bild des Kühlschranks mit dem Wasser dort anschauen, dann frage ich immer, wie die Vorstellung wäre, an diesen Kühlschrank einen Wasserhahn anzubringen. Ja, wo man... Und die Person, die vor dem Kühlschrank steht, die hat die Kontrolle über diesen Wasserhahn und kann wirklich mal einfach probeweise so einen Tropfen rauslassen. Einfach nur einen Tropfen. Und dieses Vertrauen auch da rein entwickeln. Ich kann einen Tropfen rauslassen und wieder zudrehen und ich werde nicht überschwemmt. Und dann können wir vielleicht nochmal einen Tropfen rauslassen und die Person lässt es nochmal zu. Und natürlich begleite ich das therapeutisch. Dann kommt so eine Idee von Hauch eines Gefühls vielleicht zum Vorschein und das halten wir gemeinsam. Das wird dann für einen Moment gefühlt und das ist ganz klein und das überwältigt nicht. Und dann kann der Kühlschrank auch zubleiben. Und das machen wir dann einfach immer wieder und irgendwann wird dieser Mensch auch in der Lage sein, ich kann auch zwei Tropfen. Und dann bearbeitet man zwei Tropfen auf einmal und irgendwann sind es vielleicht fünf Tropfen. Und irgendwann kann es vielleicht sogar so ein kleines Rinnsal sein, was man handeln kann. Weil natürlich, ne, je mehr man auch dann Tröpfchen für Tröpfchen da irgendwie ablässt, desto weniger wird der Druck aus dem Kühlschrank. Und das ist ganz oft, also das ist dieses Titrieren, was wir in Somatic Experiencing einfach ganz oft machen. Wenn wir mit allem auf einmal arbeiten würden, das würde einfach nicht funktionieren. Das würde uns überwältigen. Da sind wir eher in der Retraumatisierung als in der Heilung. Aber wenn wir es so klein titrieren, also wirklich Tröpfchen für Tröpfchen diesen Kühlschrank leeren, ja, und da ist einfach nur, jetzt kommt die Mathematikerin, da ist nur eine endliche Anzahl an Tropfen drin. Ja, 1000 Liter ist eine endliche Anzahl von Tropfen. Irgendwann, der wird leerer. Und irgendwann kann man den auch, selbst wenn man immer nur einen Tropfen nimmt, der wird leerer. Und dann ist das zum Schluss auch, wenn man den letzten Tropfen rausmacht, das ist kein, da kommt kein Feuerwerk, da kommt kein Yay, es ist kein wildes Event, sondern das ist total unspektakulär.
Ja, das ist ein total schönes Bild.
Und auf diesem Weg, aber damit das am Ende so unspektakulär auch sein kann, hat der Körper jede Menge Erfahrungen gemacht, ne? Jede Menge Erfahrungen von, ich kann das regulieren. Also bei Selbstkontrolle ist ja ganz oft auch, ich kann das jetzt gerade nicht selbst regulieren, sondern ich muss es kontrollieren, weil es mich sonst überschwemmt oder ich kann nicht mehr funktionieren oder was auch immer. Es ist ja für Momente auch total angemessen. Und das, was dann aber zurückgehalten wird, ist manchmal so groß, dass es eben nicht sofort selbst regulieren können. Mhm. Und das hat so eine Ich-kann-nicht-Erfahrung. Mhm. Und wenn wir es schaffen, ganz viele kleine Ich-kann-Erfahrungen zu machen, das stärkt ja auch die Resilienz auch wieder und auch die Fähigkeit des Nervensystems, sich zu regulieren. Ja, das ebnet diesen Pfad, diesen neuronalen Pfad der Selbstregulation. Jeder einzelne kleine Tropfen, den wir integrieren können, den wir verarbeiten können, den wir fühlen können, nährt diesen neuronalen Pfad der Selbstregulation. Mhm. Und das machen wir mit 1000 Litern. Da kommt schon Pfad bei raus.
Ja, total. Und auch ein ganz anderes Gefühl eben von Selbstwirksamkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass man dadurch sehr gut die Angst vor dem verlieren kann, was man da im Kühlschrank zurückhält.
Ja, ja. Und vor allem, ich würde gerne, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil wir mit dem Bild, es gibt, bei manchen Menschen gibt es noch einen anderen Ausgangszustand. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das zu dem Thema passt, aber es passt einfach so gut zu dem Bild. Bei manchen Menschen ist das Wasser innen drin gefroren. Die sind dann in der Erstarrung zum Beispiel. Da ist das Wasser oft gefroren. Das heißt, die Gefühle, die drücken nicht so gegen die Kühlschranktür. Ne? Gefrorenes Wasser ist einfach fest. Da ist kein Druck hinter. Und deswegen kann man manchmal, wenn man in diesem Erstarrungs- oder auch dissoziativen Zustand ist, wenn man diese Gefühle einfach nicht fühlt und die drücken auch nicht von hinten gegen die Kühlschranktür, kann man manchmal besser die Müllbeutel runterbringen und funktionieren. Mhm. Und wenn man aber dann dieses Eis anfängt zu schmilzen, also wenn man in einem therapeutischen Prozess zum Beispiel ist und eben aus so Überlebensimpulsen wie Kollaps und Erstarrung wieder reinkommt, über Unterwerfung dann ins Fight-Flight zum Beispiel, also wenn man ins Fühlen, wenn man ins Window of Tolerance wieder reinkommt, dann fängt man eben an, wieder zu fühlen. Und das ist der Moment, wo das Wasser schmilzt. Ja, oberhalb des Window of Tolerance ist das Wasser gefroren.
Okay, und dann steigt auch der Druck und damit wird es einfach ganz genau deutlich unangenehmer im Alltag, als es davor ganz war, wo genau es gefroren war und zwar auch da, aber irgendwie nicht so viele Kapazitäten gebunden hat.
Also die Kapazitäten werden anders gebunden, ne?
Also nicht so viel Aufmerksamkeit.
Genau, die Kapazität ist nicht im Tür zu halten, aber im Wasser gefroren halten.
Mhm. Ja, okay, ich verstehe. Und vor allem ist das Ding ja, um jetzt bei dem, also ich sehe diesen Kühlschrank jetzt mal als, das sind hauptsächlich Emotionen drinnen in diesem Wasser. Und das macht ja auch was mit dem, wie ich so in Kontakt sein kann und in Beziehung treten kann, wenn ich das so viel habe, dass ich gar nicht spüre von mir. Und das ist manchmal total notwendig, dass das so ist. Und genau, also gibt es Gründe, wieso das so ist. Aber das ist vielleicht auch was, woran man das merken kann, wenn man sich schwer tut mit Kontakt, mit Beziehungen, dass man einfach mal da auch einen Blick hinwenden könnte, wie es einem da vielleicht geht in der Hinsicht.
Ja, absolut.
Was ich mich jetzt gerade noch frage, ist, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass es einfach, dass es total hilfreich ist, das einfach mit Begleitung zu machen, wenn der Kühlschrank drückt und man dann eben eine gute Begleitung hatte, die einem zeigt, wie man dann einen Hahn anbringt und mal so einen Tropfen rauslässt und mit dem den irgendwie zum Verdunsten bringt und dann den nächsten und so Stückchen für Stückchen. Und jetzt ist es ja aber blöderweise so, dass nicht jeder Mensch gerade die Möglichkeit hat, Therapie zu machen. Und es gibt, glaube ich, Situationen, in denen das einfach auch wirklich therapeutische Unterstützung braucht. Wenn einfach da wirklich ein ordentliches Paket ist, dann ist das was, wo es einfach auch wirklich notwendig ist und sehr wünschenswert, diese Unterstützung zu haben. Und hast du aber auch irgendwie Ideen, wenn jemand eben diesen Raum gerade nicht hat von Unterstützung, wie man da mit diesem Thema umgehen kann, wenn man merkt, ich glaube, dass da resoniert irgendwas in mir, das spricht, ich glaube, da habe ich ein Thema mit.
Ja, es ist natürlich heikel, ne? Also es ist, da eine gute Begleitung bei zu haben, ist schon gut. Das wäre meine erste Wahl. So. Und ja, gleichzeitig ist unser psychotherapeutisches Versorgungssystem einfach nicht gut genug. Also es ist im Vergleich zu anderen Ländern super und trotzdem ist es nicht gut genug und hat wirklich Lücken an vielen, vielen Stellen, gerade wenn ich höre, dass was wieder eingekürzt werden soll und dass selbst kassenfinanzierte PsychotherapeutInnen die Stundenpreise reduziert werden sollen, ist es nicht okay. Mhm. Ja, also das löst das Problem einfach nicht. Also es gibt erst, was mir als erstes einfällt, sind so ein paar Sachen, die man nicht tun sollte. Mhm. Also so provozierende Therapieverfahren, die so auf Konfrontation gehen, die so Expositionstherapie oder auch es gibt so Versprechen manchmal, ne, bring deinen Körper zum Zittern und dann können wir da ganz schnell Traumaenergie auflösen. Mhm. Und sowas empfehle ich nicht. Denn das ist alles andere als dieses Titrierte, von dem ich da gerade gesprochen habe. Sondern das würde unter Umständen, ne, rüttel mal am Kühlschrank und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Mhm. Ja, und da kann die Tür unter Umständen einfach mal auffliegen. Mhm. Das wollen wir einfach nicht. Ja, also vor allem, wenn man vielleicht wenig Erfahrung noch hat mit Selbstregulation, vielleicht die eigene Resilienz gar nicht so groß ist. Also da braucht es was Sanfteres.
Ja, ich denke, das ist ja auch einfach, was das, also das ist ja mit sehr viel Angst verknüpft, was man da im Kühlschrank hält. Und auch wenn die Sachen vielleicht jetzt nicht so bedrohlich wären, ist es ja aber im Gefühl einfach immer noch so bedrohlich und man hat nicht also den Umgang damit trainiert. Also das ist ja ganz das, genau, wieso es einen so überschwemmen und damit aus den Beinen heben kann, auch wenn man jetzt in einer ganz anderen Position steht und vielleicht die Dinge jetzt ganz anders wären in der Hier- und Jetzt-Wirklichkeit.
Ja, also ich glaube, was ich mir vorstellen kann, was für manche Menschen, und da gilt auch wieder, für manche Menschen mag das ein hilfreicher Weg sein und andere brauchen was ganz anderes, genau das Gegenteil vielleicht. Ja, also da kann man keine Pauschalsachen empfehlen, ja, und vor allem sowieso keine Heilversprechen machen. Mhm. Aber was man alleine vielleicht ausprobieren kann, ob einem das hilft, wenn sich jemand von diesem Bild angesprochen fühlt, von dem Kühlschrank, ne, und überhaupt erstmal dieses Bild zu verstehen in sich, also und eine Milde mit sich zu entwickeln, das macht ja erstmal schon einen ganz großen Unterschied. Und dann, wenn man dann noch einen Schritt weitergehen mag und kann, ne, wenn das was für einen ist, sich dann wirklich diesen Wasserhahn vorzustellen. Und dann vielleicht über Journaling, heute lasse ich einen Tropfen aus meinem Kühlschrank frei. Und was verändert das? Und dann, ich weiß nicht, vielleicht mit Hilfe der somatischen Achtsamkeit zu gucken, was beinhaltet dieser Tropfen und was verändert es in mir, wenn dieser eine Tropfen, ist das ein Tropfen? Aus welchem Blütenblatt kommt der überhaupt? Ist das ein Gedanke? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Bewegung? Und was verändert der? Wenn der sprechen könnte, was würde der erzählen? Mhm. Und so kann man sich selbst vielleicht auch einem einzelnen Tropfen, kann man sich vielleicht auch selbst widmen. Mhm. Und wie gesagt, ne, also auch da gräm dich nicht, wenn das für dich nicht funktioniert. Das ist ein Weg, der für manche funktionieren mag und für manche andere aber auch nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, der viel wichtigere Schritt davor ist, diese Milde mit sich zu entwickeln, dieses Verständnis für sich selbst und zu sehen, was man da eigentlich für eine Kraft hat und was man da eigentlich jeden Tag leistet. Egal, ob es im Außen irgendjemand mitbekommt oder nicht, wenn wir selbst es mitbekommen. Das verändert ganz, ganz viel in uns selber.
Ja, total. Ich glaube auch, dass das ein ganz wesentlicher Schritt ist, diese Freundlichkeit sich selbst gegenüber, die verändert einfach sehr viel, wie sich das anfühlt. Mhm. Und also ich wollte einfach auch noch aus meiner Erfahrung teilen, dass ich so jetzt mit dem, dass mir das noch sehr nahe ist, auch dieses Gefühl von dieser Verzweiflung, am Mann, ich habe einfach nichts anderes zur Verfügung außer Selbstkontrolle, bis es irgendwann nicht mehr geht. So. Mhm. Und dann den ersten Schritten mit den Regulationsthemen. Und dem, dass ich jetzt aber auch einfach eine große Wertschätzung habe für diese Selbstkontrolle. Also ich meine, das eine ist, dass die in ganz vielen Situationen im Alltag einfach auch total wertvoll ist, um einfach also einfach in der Situation funktionieren zu können und sich danach dem Regulieren zuzuwenden, so wie du das ja in deinem Anfangsbeispiel auch erzählt hast.
Ja.
Und ich merke so für mich, also ich habe mich ja viel mit dem Thema Recovery beschäftigt, also mit den Genesungsprozessen von psychiatrischen Erschütterungen. Und ich merke einfach auch für mich, ich glaube nicht, dass ich an dem Punkt wäre, an dem ich jetzt bin, wo ich mir so, also wo ich einfach mit einer relativen Entspannung mir zugestehen kann, loszulassen und zu merken, ich funktioniere gerade nicht super und da gibt es ein paar Themen, die ja Aufmerksamkeit brauchen und dafür brauche ich Raum. Und ich glaube, dass ich es nicht geschafft hätte, an den Punkt zu kommen, wo ich mir das zugestehen kann, wenn ich nicht davor auch so lange Zeit mit ganz viel Selbstkontrolle Kompetenz aufgebaut hätte und Erfahrungen gemacht hätte, in denen ich auf einer anderen Ebene Selbstwirksamkeit erlebt habe und so mein Selbstbild sich dadurch verändert hat und damit irgendwie so ein gewisses, ein Ressourcenpool geschaffen hat, der zwar jetzt mich nicht zur Selbstregulation gebracht hat, aber mir quasi den Weg ebnet dafür. Und das finde ich einfach nur so was Wichtiges, das auch irgendwie erwähnt zu haben, dass, also, dass manche Wege einfach auch diese Zeit und auch diese Umwege brauchen, weil, oder Umwege, aber diese Wege, die vielleicht nicht so straight in, los geht's, Spannung raus, Heilung jetzt, also, dass das einfach nicht unbedingt das ist, wie das mit so einem Seelenleben funktioniert hier. Und dass diese Einzelschritte, auch wenn sie dann rückblickend gesehen, man sich denkt, oh Mann, ich wünschte, ich hätte da schon das gewusst und jenes verstanden und so, aber dass dieses Lernen einfach auch was total Wertvolles ist und man das nicht
total
nicht überspringen kann, auch die einzelnen Schritte zu gehen.
Absolut. Also nicht umsonst, also meine SE-Trainerin Heike Gattner, die hat im Training immer wieder gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und ich finde diesen Satz so wichtig, dass wir eben auf diesen Umwegen lernen wir halt diese ganzen Fähigkeiten. Wir erkunden die Landschaft, wenn wir diese Umwege machen. Und von daher finde ich das absolut essentiell. Also auf diesen Umwegen erhöhen wir nicht nur unsere Ortskenntnis, sondern wirklich auch unsere Skills, unsere Fähigkeiten.
Ja, total. Und eben, also vielleicht sind sie keine Umwege, sondern vielleicht sind sie einfach die Wege, weil die gehen halt ganz nun mal nicht gerade straight mit einem Lineal gezogen, sondern die sind halt lebendig. Und da gibt's mal einen Baum, den man ausweichen muss und eine Grube, wo man reingefallen ist und ein bisschen braucht, um wieder rauszukommen. Und das gehört einfach dazu zum Leben.
Und das ist vielleicht nochmal echt total schön, auch so zum Abschluss. Das ist der Unterschied wirklich zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation. Selbstregulation geht die Wege rauf und runter und nimmt sie, wie sie kommen. Und Selbstkontrolle erwartet den straighten Weg und versucht wirklich, nee, ich gehe jetzt geradeaus, egal was da ist. Also es ist auch so eine Erwartung, ich muss gerade irgendwie sein, ich muss diesen Weg gehen, weil die Gesellschaft das so sagt oder weil die Situation das auch erfordert. Und Selbstregulation ist, hey, gerade braucht es dieses und gerade braucht es jenes und gerade braucht es das und jetzt wieder was anderes.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Bild auch zum Abschluss mit dieser Wendigkeit, die man da dann auch hat.
Ja.
Man ist ja auch ein bisschen wendiger, wenn man nicht die ganze Zeit einen Kühlschrank zuhalten muss.
Ja, und gleichzeitig mit beides zu können. Also Selbstkontrolle zu können, ist natürlich auch eine Fähigkeit. Und der Unterschied ist immer tatsächlich, bin ich in einem Automatismus? Also habe ich keine andere Wahl, außer Selbstkontrolle zu betreiben? Oder kann ich es bewusst einsetzen? Kann ich mich entscheiden, okay, jetzt halte ich hier ich habe genug Resilienz und Ressourcen einfach auch zur Verfügung, um meine Wut gerade zurückzuhalten und hier eine ordentliche Podcast-Folge mit Martha aufzunehmen. Das ist immer noch ein völlig absurdes Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, wir kommen zum Ende. Gleich können wir es ausdiskutieren, Kathi.
Aber diese beiden, also auch die im Spiel miteinander zu haben, ne? Es gibt einfach Momente im Leben, da brauchen wir Selbstkontrolle.
Total.
Ja, gar keine Frage. Und danach aber eben auch wieder den Weg der Selbstregulation zu finden. Und dazu ist diese Übung vom Anfang einfach auch ein Hilfsmittel, um den Körper da ein bisschen zu unterstützen.
Ja, gibt's von deiner Seite her irgendwas, das dir für heute noch total wichtig wäre, Katja?
Nee, das mit der Notwendigkeit, beides im Leben zu haben, das habe ich gerade, das war mir wichtig, dass ich das noch mit reinbringe, weil es sich so anhört, als wäre Selbstkontrolle etwas, was zu vermeiden, also um jeden Preis zu vermeiden gilt, und das ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Aber ja. Also wie bei allen Sachen, es ist ein ganz hilfreiches Tool, was wir haben. Es geht nur wieder darum, es in einem angemessenen Moment einzusetzen, und wenn der Moment vorbei ist, dass wir dann eben auch wieder den Weg der Selbstregulation finden. Mhm. Das ist mir, glaube ich, nochmal wichtig, an der Stelle klar zu machen.
Ja, ich glaube, der Druck im Kühlschrank wird ja auch einfach nicht so groß, wenn man nur so ein bisschen was reingibt und sich nachher dann direkt drum kümmert.
Ja,
dann
ganz genau.
Das ist vielleicht dieses Zusammenspiel in das Bild verpackt. Ja, dann erstmal vielen Dank für heute. Und beim nächsten Mal würde ich mich dann total gerne mit dir gemeinsam den alternativen Regulationsstrategien zuwenden, die ja auch, wenn der Kühlschrank sehr voll ist, um bei dem Bild nochmal zu bleiben, dann mitunter sehr dringend notwendig sind.
Ja.
Da bin ich schon sehr neugierig darauf. Aber für heute erstmal danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir auch, Martha, und auch dir auf der anderen Seite des Kopfhörers. Tschüssi.
Tschüss.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.